ARD.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält explizite Gewaltdarstellungen.
Korridore. Folge 21. Der Kult des Pythagoras.
Mein Name ist Zoe Reinhardt.
Und ich bin Patrick Steuermann.
Gemeinsam zeichnen wir die Details unserer Recherche bezüglich des Verschwindens der Mitarbeitenden des IPP auf. Hier passieren Dinge, die ich selber nicht glauben würde, deshalb dokumentiere ich alles so gut ich kann. Es ist der 1.1.2023, 9.42 Uhr und ich kann nicht fassen, dass wir immer noch hier sind. Neues Jahr und ich sitze in einem Bunker fest.
Naja, wir haben nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als nacheinander alle Tapes durchzuhören und zu hoffen, dass wir was finden.
Warum hast du es überhaupt nicht eilig, hier rauszukommen?
Hab ich nicht?
Nein, du liebst es hier.
Ach, so ein Quatsch.
Doch, wenn es nach dir ginge, würden wir hier für immer sitzen und grausige Geschichten hören.
Ach, nicht für immer. Halt, bis wir den Durchblick haben.
Mit dem Schlüssel, um hier rauszukommen, ist ja wohl sowas wie ein Hinterausgang gemeint. Nicht der Durchblick.
Ich weiß es nicht.
Patrick!
Ja, Zoe, ist nicht meine Schuld. Pack jetzt ein Tape rein. Aktenzeichen.
ZAFSR 1003021.
Renate Steuermann am 3. Juli 2010. Dies ist der Versuch einer Erklärung. Meine Taten sind nicht unbedacht. Ich weiß, wie schief das alles gehen kann. Ich würde das alles niemals tun, wenn es nicht gute Gründe dafür gäbe. Man lese sich meine Akten durch, höre sich die Aussagen an, die hier gemacht werden. Die Verzweiflung, das Flehen um Hilfe. Wen würde das nicht mitnehmen? Die fürchterlichen Bilder und Geschichten, die nach uns greifen. Wir sind schutzlos. Da ist dieses Tor, dieses neuartige Portal und dahinter Kräfte, die wir nicht einmal verstehen können. Denen wir nichts entgegenzusetzen haben. Wir sind konfrontiert mit Angriffen, die ich nur unbeholfen als magisch bezeichnen kann. Wir brauchen eigene Magie, um angemessen reagieren zu können. Das IPP ist so geeignet wie sonst keine Institution, hier die Initiative zu ergreifen. Jahrelang habe ich gedacht, jemand muss etwas tun. Bis ich verstanden habe, die Einzige, die wirklich etwas tun kann, bin ich selber. Der Imperativ ist daher klar. Weiterhin nicht zu handeln, wäre ein Verbrechen. Das IPP sammelt Informationen und wertet aus. Von Ermittlungsbehörden werden wir in einem Ausmaß ignoriert und verächtlich gemacht, das schon früh den Verdacht entstehen ließ, dass da Methode hintersteckt. Dieser Verdacht ist schon lange absoluter Gewissheit gewichen. Die skrupellose Samos-Gruppe ist meistens verantwortlich, wenn es um Vertuschung übernatürlicher Vorkommnisse geht. Durch die Vernetzung mehrerer Informationszentralen, also Computer, entsteht eine geteilte Wahrnehmungsebene. Geteilte Wahrnehmungsebene, das ist eine gute Definition für Realität. Wir haben also eine mächtige neue Realität entstehen lassen, eine eigene Dimension und damit ein Tor für Kräfte fremder Welten geöffnet, die nach unserer greifen. Wenn mächtige Wesen anderer Welten uns mit anderen Kräften angreifen, brauchen wir selbst andere Kräfte, um uns ihrer zu erwehren. Es gibt eine Gruppe, die sich das Netzwerk nennt. Diese Gruppe und vor allem einer ihrer offensichtlichen Vertreter kam immer wieder in Berichten vor und plötzlich hielt ich einen Flyer in der Hand, auf dem die Gruppe ein öffentliches Treffen anbot und um Interessenten warb. Ich ging also hin. Ochsenhausen hat mehr Charme, als der Name vermuten lässt. Wie ein kleiner Kurort für Urlaub, in dem wirklich nichts Aufregendes passieren darf. Nicht viele Menschen, helle Häuserfassaden, ein wunderschöner See, Parkanlagen, etwas Wald. Nur um den Bahnhof herum, da wird es etwas düster. Besonders der alte, verlassene Lokschuppen hat schon so eine Aura. Sehr passend, dass die wöchentlichen Treffen des Netzwerkes hier stattfinden. Weit draußen, fernab der großen Städte, mitten in der Nacht, wenn in Ochsenhausen ohnehin längst alle Bürgersteige hochgeklappt sind. Nicht mal Straßenlaternen waren eingeschaltet. Stockdunkel. Vor der Tür habe ich mich total erschrocken, dass da auf einmal drei dunkel gekleidete Teenager standen. Haben mich ignoriert. Tür war offen. Nur aus einem Raum, weit hinten auf der anderen Seite, drang ein schwaches Licht. Drinnen stand ein Kreis aus Stühlen. Ein paar Leute standen an einem Tisch, nahmen sich Kaffee und Kekse. Weitere junge Menschen in Hoodies saßen schon und starrten einfach teilnahmslos in die Gegend. In ihrem Zentrum saß ein Mann, dessen Beschreibung mir geläufig war. Der Pullover, die graue Haut, die unnatürlichen Bewegungen. Oliver Birkel. Als sei ein Charakter aus einem Buch plötzlich von den Seiten gestiegen und Fleisch geworden. Graues, krankes Fleisch. Er lächelte mich an. Das sollte sicherlich beruhigend wirken. Es hatte den gegenteiligen Effekt. Eine gebrochene Stimme krächzte aus seiner verpilzten Kehle. Setzen Sie sich doch. Ich kam mir vor wie bei einem Meeting der anonymen Alkoholiker. Als alle da waren, stellten sich die Besucherrei um vor. Die Hoodie-Träger gehörten offenbar zur Veranstaltung und sagten kein Wort. Sechs von ihnen saßen links und rechts neben Birkel, ein weiterer stand an der Tür. Außer mir gab es noch vier weitere Besucher. Eine kleine, alte Frau mit Raucherhusten, ein junger Mann mit pinken Irokesenhaarschnitt, eine Frau Mitte 30, die furchtbar, unglücklich und viel zu dünn aussah und ein extrem muskulöser Mann, maximal 20 Jahre alt, der nach literweise Aftershave roch und seine Augenbrauen in exakte Formen gezupft hatte. Sie alle wollten etwas von Birkel und seinem Netzwerk. Sie hatten unmögliche Wünsche. Als ich dran war, bat ich darum, allein mit Birkel sprechen zu dürfen. Er sagte, dass alles, was ich mit ihm besprach, ohnehin zu den Seinen gelangte. Aber Birkel kümmerte sich um die Anliegen der vier anderen, gab Versprechungen, nahm ihre Personalien und schickte sie nach Hause. Ich glaube, sie alle haben Handel abgeschlossen, die ein finsteres Ende für sie nehmen werden. Und nun saß ich mit dem Mephisto dieser faustianischen Paktfabrik alleine da. Er wusste, wer ich bin. Er wusste sogar, warum ich da war. Magie greift nach der aufgeklärten Menschheit und die ist magisch unbewaffnet. Du brauchst Waffen. Du bist bei den Waffenhändlern herzlich willkommen. Ich weiß, dass Birkel keiner von den Guten ist. Aber er ist mein einziger Verbündeter an dieser Sache. Er erzählte mir vom Gott Nyarlathotep, der zwischen allen Welten existiert. Er allein kann mir die Kräfte verleihen, die ich brauche, um zu helfen. Birkel hatte es richtig formuliert. Ich war auf der Suche nach Waffen zu ihm gekommen. Die Waffe, die er mir empfahl, war ein Buch. Das Necronomicon. Einer dieser Titel, die man Menschen in Ehrfurcht aussprechen hört, die offiziell nicht existieren und die keine Bibliothek der Welt im Bestand hat. Außer eine. Ich dachte, die Adresse, die Birkel mir aufgeschrieben hat, würde mich zur nächsten Gruselkaschemme führen. Ich wurde überrascht. Die Reise führt mich nach Norddeutschland. Rainer hasst es, dass ich jetzt zusätzlich zu den vielen Stunden im Büro auch noch mehrtägige Dienstreisen mache. Wenn er wüsste, was ich vorbereite. Aber Überlegungen dieser Art sind ein Luxus für jene, auf deren Schultern nicht das Gewicht der Welt lastet. Egoistische Privatmoral kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Hamburg ist eine Stadt, die mit dem Auto schier undurchdringlich ist. Überall wird gebaut, ständig ist die Straßenführung vollkommen konterintuitiv und Strecken von 200 Metern Luftlinie kosten einen 2 Stunden im Verkehr. Als ich an der Adresse ankam, die Birkel mir gegeben hatte, war ich vollkommen fertig mit den Nerven und maßlos überreizt. Dem Schild über der Tür nach beherbergte das unscheinbare Gebäude ein Theater, keine Bibliothek. Bühnenadaptionen klassischer Schauergeschichten in einem Stadtteil, der wohl kaum Hamburgs Vorzeigegegend war. Es war früher Nachmittag und das Theater nicht geöffnet. Ich klingelte trotzdem, wartete kurz und wollte gerade wieder gehen, als mir eine Frau mittleren Alters die Tür öffnete. Sie war wettergegerbt und taff. Ich erklärte ihr, dass ich vermutlich die falsche Adresse habe und auf der Suche nach einer Bibliothek sei, ob es in der Nachbarschaft eine gäbe. Sie sah mich nachdenklich an und fragte, wer mir die Adresse gegeben hat. Bei Erwähnung des Netzwerks wurde sie nervös und bat mich eilig herein. Es war ein winzig kleines Theater mit einer selbstgebauten Bar, Postern von Stücken, die hier gelaufen waren, an den Wänden und zahlreichen Dekorationsstücken, die in einen kitschigen Horrorfilm gepasst hätten. Nicht ohne Charme, aber offensichtlich ohne Geld. Die Frau stellte sich als Seschat vor. Sie war die Intendantin des kleinen Theaters. Auf unserem kurzen Weg durch Lobby und Zuschauerraum über die Bühne in den Backstage-Bereich bekam ich in einem Vortrag in erstaunlich hohem Tempo und von unheimlicher Informationsdichte Idee und Geschichte ihres noch recht neuen Theaters sowie die Kämpfe und Herausforderungen des freien Kulturbetriebs erklärt. Die von dem Theater angemieteten Räume hätten einen überraschend großen Keller gehabt, von dem die Eigentümer offenbar nichts wussten. In diesen Keller begaben wir uns nun durch eine Luke in der Damentoilette. Der Keller war überraschend trocken und wohltemperiert. Mir wurde nach wenigen Schritten klar, wieso. Dieser unscheinbare Keller mit seinen nackten Steinwänden und langen Gängen beherbergte die gesuchte Bibliothek. Alles war vollgestellt mit metallenen Regalen, die aus den Wänden gezogen und wieder hineingeschoben werden konnten. Ich kannte solche Aufbauten aus wissenschaftlichen Museumsbibliotheken. Gigantische Mengen an Büchern konnten so in erstaunlich wenig Raum untergebracht werden. »Was ist das hier?«, fragte ich Seschat recht unbedarft. Ein weiterer Vortrag begann. Über ihre Reiseleidenschaft und wie sie auf einem verwinkelten unterirdischen Basar in Istanbul ein in Menschenleder gebundenes Buch gefunden hatte, das sie als echtes Zauberbuch angepriesen wurde. Sie hatte es gekauft, nach Deutschland gebracht und erst hinterher bei der Recherche über ihren Kauf festgestellt, wie illegal genau der Band war. Damit war ihre Sammelleidenschaft begründet. Als Kulturschaffende, die vom Makabren fasziniert war, übten okkulte Schriften ohnehin eine gewisse Anziehung auf sie aus. Dass es welche gab, die nur beim Reisen an zwielichtige Orte gefunden werden konnten, die kein Onlineshop anbot und die Polizei ihr wegnehmen würde, würde sie sie finden. Nichts hätte sie mehr motivieren können, möglichst viele dieser Bücher an sich zu bringen. Sie hatte schnell festgestellt, dass es für diese Schriften eine Szene gab. Und innerhalb dieser Szene hatte sie sich einen Namen gemacht. Leute brachten ihr Bücher, erzählten ihr geflüsterte Gerüchte über Aufenthaltsorte gesuchter Bände oder boten ihr verbotenes Material zum Kauf an. Das Netzwerk war eine Quelle zahlreicher solcher Schriften. Immer wieder tauchten die merkwürdig apathisch wirkenden jungen Hoodie-Träger bei ihr auf und ließen einfach dicke Zauberbücher in der Lobby liegen. Doch Seschat wusste, dass ihre Sammlung auch feindselige Aufmerksamkeit auf sich zog. Schwarz gekleidete Männer observierten oft ihr Theater von der anderen Straßenseite. Mit ungewöhnlicher Häufigkeit inspizierte die Polizei ihre Räumlichkeiten. Den geheimen Keller hatte noch niemand gefunden. Als ich sie nach dem Necronomicon fragte, wurde sie etwas blass, ließ sich aber ansonsten nichts anmerken. »Ich habe es da.« In 3 verschiedenen Übersetzungen. Ich nehme an, die englische von John Dee ist, was sie brauchen. Deutsch gab es nicht. Mitnehmen durfte ich das Buch auch nicht. Seiten kopieren kam ebenfalls nicht in Frage. Ich musste finden, was ich brauchte und es selbst abschreiben. Mein Besuch in Hamburg würde sich in die Länge ziehen. Rainer war wütend und sprach am Telefon von Scheidung. Dann ist das so, Wir haben seit meiner Rückkehr nicht mehr viel gesprochen. Mir fehlt das Bedürfnis, ihn zum Bleiben zu ermuntern. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe Dinge gelesen, die der Verstand nicht unbeschadet übersteht. Das Necronomicon wird seinen grässlichen Ruf in jeder Zeile gerecht. Ein Werk aus praktischer, antiker Magie und abstoßender Philosophie. Ich hasse es. Aber ich fand, was ich suchte. Ich schrieb ab, was ich brauchte, auch wenn meine Hand sich wehrte, und fuhr nach Hause, sobald ich fertig war. 2 Wochen waren vergangen. Dieses Gebäude steht auf der sagenumwitterten Höhle des Wurms, um die sich blutrünstige lokale Legenden ranken und die offenbar von Festlandkelten vor über 2000 Jahren als Tempel für einen Gott, der durchaus Nyarlathotep gewesen sein kann, genutzt wurde. Das ist kein Zufall. Ich führe die Arbeit des IPP in die einzig konsequente Richtung und bin mir sicher, dass das seit Gründung so angelegt war. Es war mir schon immer ein Rätsel, warum Professor Morgan sein Institut damals ausgerechnet in Reutlingen eröffnet hat. Im Feuerschutzbunker, den wir als Lager für unsere Tonbänder nutzen, gibt es eine Klappe hinter den Pritschen im Schlafraum, von der aus ein Schacht direkt ins Höhlensystem führt. Der Schlüssel wird im Sicherungskasten verwahrt. Die Kollegen sind vorbereitet. Wir haben einige Versuche mit Informationen aus dem Necronomicon unternommen. Manche mit guten, manche mit schlechten Ergebnissen. Alle jedoch stimmen uns hoffnungsvoll. Es wird Opfer geben. Es werden unvorhergesehene Katastrophen passieren. Es kann alles schiefgehen. Aber die Menschheit hat verdient, sich wehren zu können. Und ich bin die Einzige, die das sicherstellen kann. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Mehr habe ich nicht zu sagen.
Unglaublich! Da ist es! Der Schlüssel! Du hattest recht! Sie hatte recht! Die Höhle hat einen Ausgang im Wald. Da sind Investor Enno und die Studenten reingekommen. Also los! Lass uns den Schlüssel suchen! Patrick? Wir kommen hier raus! Noch heute! Wie großartig ist das denn? Patrick, freust du dich gar nicht? Was ist denn los?
Sie hat mich mit keinem Wort erwähnt.
Was?
Sie redet kurz über meinen Vater und dass er ihr egal ist, und mich erwähnt sie nicht mal.
Wahrscheinlich wollte sie kein neues Fass aufmachen. Du warst ihr zu wichtig für eine Randnotiz.
Aber ich war nicht mal eine Randnotiz.
Du hast sie doch getroffen, in den Korridoren. Da war sie doch nett.
Ich habe sie gefunden, ja, weil ich sie gesucht habe. Sie hat sich da einfach wohnhaft eingerichtet, seit 10 Jahren.
Weil sie da nicht rauskommen. Du hast gesagt, sie sind da eingesperrt.
Ja, weil der Plan, der wichtiger war als ich, schiefgegangen ist.
Wollen wir jetzt die Höhle auschecken oder nicht?
Ja, doch. Klar, natürlich. Ich sehe nichts.
Klopf mal ab, ob du Hohlräume findest.
Okay, hier ist auf jeden Fall nichts hinter. Ich sehe aber nicht, wo das aufgehen würde.
Drück mal einfach gegen.
Okay. Okay, das war leicht.
Und?
Hier ist ein Schlüssel.
Ab in die Freiheit! Wir sind jetzt in dem geheimen Tunnel, der zum Höhlensystem führt.
Das Herz des IPP.
Poetisch.
Ja, ist doch so. Dafür wurde es gebaut.
Ich würde nicht alles fressen, was deine Mutter so sagt. Das erinnert mich zu oft an Propaganda.
Was? Was für Propaganda?
Aufrüstung und so?
Aber sie hat doch recht.
Weiß ich nicht. Oliver Birkel war böse. Komischer Partner für den Kampf für das Gute.
Ja, es lässt sich halt nicht immer alles so einteilen.
Schon klar. Du, deine Mutter aber. Sie sagt, sie handelt für das Gute. Ich hab daran Zweifel. Hier wird's irgendwie sandig.
Nahtloser Übergang vom Kellergewölbe zum Höhlenschacht.
Der Weg gabelt sich. Leuchte mal nach rechts. Uff, da wird's enger.
Das wird einer der Schächte sein, von denen Enno gesprochen hat.
Wo man stecken bleibt und dann von Monstern gefressen wird.
Wo es zum Tempel geht.
Andere Richtung müsste demzufolge nach draußen führen. Auf!
Warte mal.
Was denn?
Ich will da lang.
Was?
Ja, wir sind hier nicht fertig.
Doch. Doch, ich bin fertig. Ganz ursprünglich habe ich dich gesucht, Patrick. Dich habe ich gefunden. Easy. Schon vor über einer Woche. Dann waren wir eingesperrt und komische Zauberagenten haben uns aufgelauert. Also war ich damit beschäftigt, den geheimen Hinterausgang zu finden, der mir versprochen worden war. Gefunden. Er ist da hinten. Also bin ich fertig. Das war's.
Ja, okay. Dann sei halt fertig. Ich halt nicht. Ich suche nach dem Weg, die IPP-Leute zu befreien. Und der ist da hinten.
Patrick, das kann nicht dein Ernst sein.
Was? Wieso? Das war immer mein Ziel.
Du wolltest wissen, was mit deiner Mutter passiert ist. Du weißt es. Geh jetzt nach Hause und leb dein Leben.
Ja, und meine Mutter soll ich einfach in den Korridoren verrotten lassen, oder was?
Du hast gerade eben noch selber festgestellt, dass sie keinen Gedanken an dich verschwendet hat.
Weil ich ihr zu wichtig war, das hast du gesagt.
Um dich zu trösten. Deine Mutter ist eine Psychopathin.
Halt die Fresse!
Okay, dann verpiss dich doch, Norman Bates. Geh in die Horrorhöhle, mach, was du willst.
Ja, das mache ich auch.
Viel Spaß dabei, ciao.
Du hast nicht mal eine Taschenlampe dabei, du Schlaumeier.
Brauche ich nicht. Ich folge dem Licht.
Was für Licht? Da gibt's kein Licht.
Tschüss, Patrick. Gut möglich, dass es ein Fehler war. Es ist stockdunkel. Au! Fuck! Fuck, das war echt ein Fehler. Ich krieg gerade richtig Panik. Ich war noch nie in so einer Höhle. Ich hasse Höhlen. Ich will hier raus. Fuck it. Patrick! Patrick! Es tut mir leid. Patrick! Kannst du kommen mit deiner Taschenlampe? Patrick! Fuck! Oh, wer sagt's denn? Ich bin raus. An der frischen Luft. Ich bin frei. Ab nach Hause. Was zur Hölle?
Zoe Reinhardt, bitte kooperieren Sie mit den Rettungskräften.
Was?
Hände über den Kopf. Auf den Boden.
Was?
Hände über den Kopf!
Au! Lass mich los! Lass mich los!
Bitte kooperieren Sie mit den Rettungskräften.
So, da ist dein Gerät zurück. Sorry.
Danke. Läuft?
Wenn ich das richtig eingeschaltet habe, ja.
Gut.
Tee?
Klar.
Hier. Oder wolltest du Zucker?
Nein.
Gut. Schon ein bisschen peinlich, die Situation, nicht?
Sag du es mir.
Ach, es tut mir leid. Das ganze Spektakel im Wald, das ist nichts, was man seiner Tochter antun will.
Weiß Mama davon?
Wovon?
Alles. Dein Job, dass deine Leute mich jagen, was ihr sonst so macht.
Deine Mutter weiß, was sie wissen muss. Ich bin kein unehrlicher Mensch, aber ein großer Teil unserer Aktivitäten ist notwendigerweise geheim.
Mama weiß, dass du Geheimagent bist?
Mama weiß, dass ich für die Gemeinde der Pythagoreer arbeite. Das ist die Wahrheit.
Die Pythagoreer sind eine kauzige Religionsgemeinschaft, kein Geheimdienst.
Das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde beide Begriffe eher nicht verwenden. Wir sind ein jahrtausendealter Orden. Wir halten das ewig drohende Chaos in Schach. Ins Leben gerufen von Pythagoras, der die Regeln dieser Ebene in Mathematik niederschrieb. Der Sprache alles Objektiven. Wann immer diese Regeln bedroht sind, wann immer die Realität aus den Fugen zu geraten droht, sind wir zur Stelle. Jedes Leck zwischen Welten kitten wir. Jeden, der Realitäten bricht oder verschiebt, machen wir unschädlich. Jede Anleitung zu solchem Unsinn vernichten wir. Unsere Gegner sind zahllos, skrupellos, übermächtig und gefährlich. Trotzdem gelingt es uns seit Jahrtausenden, die Ordnung der Welt aufrechtzuerhalten. Wir sind die Bewahrer der wichtigsten Traditionen der Menschheit. So würde ich es formulieren, aber du bist in deiner Wortwahl natürlich völlig frei.
Du hast mich trainiert für deine Sekte, wenn ich dachte, wir spielen Spiele.
Wir behalten talentierte Kinder im Auge und zeigen ihnen einen möglichen Weg zum Einsatz ihrer Fähigkeiten.
Übersinnliche Fähigkeiten?
Im Kampf um die Realität wird es gelegentlich notwendig, sie zu biegen.
Ihr zaubert. Aber wenn andere zaubern, tötet ihr sie. Heuchlerisch, nicht?
Staatliches Gewaltmonopol. Dürft ihr dir was sagen als Polizistin, nicht?
Nur, dass ihr nicht staatlich seid. Niemand kontrolliert euch.
Jetzt wollen wir aber mal nicht so tun, als unterstünde die deutsche Polizei unabhängiger Kontrolle.
Niemand weiß überhaupt, dass es euch gibt.
Verständnis unserer Existenz würde Wissen voraussetzen, dessen Verbreitung alleine wir um jeden Preis verhindern müssen.
Bist du zu uns gekommen wegen Mama? Oder war sie nur ein Mittel, um Zugang zu mir zu haben?
Für was hältst du mich? Mir ist dein Talent erst lange, nachdem ich bei euch eingezogen bin, aufgefallen. Du bist Polizistin geworden, nicht Teil unseres Ordens. Ich bin kein manipulatives Monster.
Ich habe Geschichten über dich gehört, die was anderes sagen.
Rezitiert von Menschen, denen das kognitive Vermögen fehlte, zu fassen, was sie erlebt haben. Zoe, du kennst mich schon mehr als die Hälfte deines Lebens. Es tut mir leid, dass du Dinge über mich erfahren hast, die dich erschreckt haben. Aber ich habe mich erklärt.
Du hast Menschen ermordet.
Ich habe schlimmste Katastrophen verhindert. Es gibt Kollateralschäden. Das ist die Realität eines jeden Krieges.
Also bist du Soldat.
Wir kämpfen einen Krieg. Bilde dir nicht ein, es sei anders.
Nichts, was du sagst, macht Sinn für mich.
Dann lass uns das ändern. Schließ dich uns an. Werde Teil unseres Ordens. Du wirst alle Antworten erhalten, die dir fehlen, und für die einzige Sache kämpfen, für die es sich wirklich zu kämpfen lohnt.
Ich gehe jetzt.
Nein, tust du nicht.
Was?
Scheinbar habe ich den falschen Eindruck erweckt. Du bist Gefangene der Samus-Gruppe. Du kannst nicht gehen, bevor wir dich freilassen. Und das tun wir nicht, bevor du dich uns anschließt.
Also doch ein manipulatives Monster.
Nummer 3.
Was wird das? Wer sind die?
Du brauchst offensichtlich Bedenkzeit. Wir unterhalten uns später weiter.
Ey, lass mich los! Stopp! Lass das!
Was machst du da? Hör auf damit! Sofort aufhören! Eindeckung! Alle mal in Deckung!
Thomas Eberle auf dem Weg nach Hause. Es kann nicht mehr weit sein. Diese Realität gleicht meiner Heimatdimension bis aufs Haar. Einziger Unterschied, alle Menschen haben Sigmatismus. Ausnahmslos, auch ich. Ich weiß, hört man kaum. Und das IPP hat es nie gegeben. Idylle. Hier ist es schön. Hier will ich bleiben. Patrick!
Thomas! Was machst du hier?
Bei was erwisch ich dich, Junge? Nicht im Büro 5 gegen Willi spielen, ne?
5 gegen was?
Ja, egal, egal. Hör gar nicht auf den alten Mann. Wir haben eine tolle Verkaufsaktion zu bewerben.
Ich bin ganz Ohr.
Rasenmäher.
Im Januar?
Warum nicht?
Dachte, Rasenmähsaison ist eher so Frühling, Sommer.
Rasen ist das ganze Jahr über relevant, gute Güte, Patrick. Du hast noch viel zu lernen. Komm mit in den Flur.
Ein Traktor.
Ein fahrbarer Rasenmäher.
Ist der nicht viel zu groß für normale Gärten?
Zu groß gibt's nicht beim fahrbaren Untersatz.
Und drehen kann ich...
Wie immer, genau hier. Draußen geht nicht, wegen der Versicherung.
Hier im Büroflur?
Ja, hier im Büroflur.
Kommt mir ein bisschen riskant vor.
Oh, so ein Unsinn. Jetzt zeigt der alte Mann dir mal, wie das gemacht wird. Komm, mach deine Kamera an, film das. Hey, hallo, ihr coolen Checker da draußen. Ich bin's wieder, euer Thomas. Thomas Eberle vom Diamond Shop. Wir haben gerade ein Wahnsinnsangebot für euch. Diesen fahrbaren Rasenmäher. Fährt nicht nur im Garten, sondern überall. Sogar im Büro. Schnurrt wie ein Täubchen.
Katzen schnurren, Tauben gurren.
Bist du still da unten? So, ich fahr jetzt mal ganz gemütlich los. Oh, oh. Aua!
Thomas! Warte, ich helf dir!
Oh Gott, das war die Bandscheibe. Ich kann nicht aufsehen.
Ich komm an dem verfickten Rasenmäher nicht vorbei.
Oh Gott, du dummes Ding! Bleib stehen, du! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Nicht schon wieder!
Thomas!
Ah.
Thomas! Oh Gott! Oh Gott, nein! Thomas!
Elf Frauen werden brutal ermordet und der Täter nie gefasst.
Jack the Ripper. Der Name steht für verstörende Gewalt und für einen Kult.
Jack the Ripper.
Jack the Ripper.
Killed a young girl. It was fine and hot.
Da werden da so T-Shirts verkauft, auf denen einfach so ein Jack the Ripper drauf ist, wie irgendwie so eine Band, die man verehrt. Hä?
Es ist eine krasse Story. Vorlage für ein ganzes Genre.
True Crime.
Es gibt Menschen, die Serienmörder so ein bisschen vergöttern. Das ist natürlich total fragwürdig.
In dieser Serie wollen wir den Mördermythos
killen. Nur leider lebt der Mythos auch in uns.
Killing Jack. Warum der Ripper-Mythos uns nicht loslässt.
Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.